Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte heute mit einem ausgedachten Beispiel beginnen. Dieses Beispiel, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das habe ich aus einer Predigt von Kevin Williams entnommen. Stellen wir uns alle einmal vor, stellen wir uns einen Raum mit Physikstudenten vor. Diese Physikstudenten, die sitzen in einem Raum und warten auf den Professor, der kommt, damit sie ihr letztes Examen schreiben. Dieses Examen ist notwendig, um diesen Kurs zu belegen, um endlich fertig zu sein. Und so können wir uns vorstellen, dass diese ganzen Studenten ziemlich angespannt sitzen, auf diese Prüfung warten, aufgeregt sind. Und dann kommt dieser Professor rein und das Einzige, was er sagt, ist: Leute, ihr braucht diese Prüfung nicht schreiben, ich schenke euch einfach alleine eins. Und das war's. Nun, dieses Angebot ist sehr, sehr nett, sehr, sehr verlockend. Und wir haben jetzt drei verschiedene Personen, die auf drei verschiedene Arten reagieren auf dieses Angebot. Da ist die erste Person, ich nenne sie Herr Gesetzlich, sie sagt: Ist zwar ein nettes Angebot, aber nein, danke. Ich möchte dieses Examen trotzdem schreiben und ich will mir meine eigene Note verdienen. Und da ist eine zweite Person, ich nenne sie Herr Lässig. Sie sagt: Das ist ein super Angebot, das nehme ich an. Sie verlässt sofort den Raum, schmeißt die Physikbücher in den Müll, weil sie für Physik nichts übrig hat. Die Frage ist jetzt: Was hat das mit uns zu tun? Warum erzähle ich diese Geschichte? Vielleicht kann sich der eine oder andere von uns heute mit einer dieser beiden Personen identifizieren. Dieses Angebot, was der Professor diesen Physikstudenten stellt, das soll das Evangelium darstellen. Das soll das Angebot unseres Herrn Jesus Christus darstellen, der sagt: Gerechtigkeit biete ich euch an. Ich biete euch meine Gerechtigkeit umsonst als ein Geschenk an. Und die Frage, die sich stellt, ist: Wie reagieren wir heute auf dieses Angebot? Ich möchte mit uns über diese beiden Personen nachdenken, was die vielleicht mit uns zu tun hat. Und ich fange mit Herr Gesetzlich an. Herr Gesetzlich sagt: Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das ist zwar schön und gut, aber das reicht mir nicht. Ich möchte mit meinen eigenen Werken, mit meinen eigenen Taten, möchte ich meine Gerechtigkeit selbst erwirken. Oder zumindest möchte ich etwas dazu beitragen. Und dazu möchte ich jetzt eine Stelle mit uns lesen. Die steht in Matthäus 22, die ersten 13 Verse. Ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Matthäus 22, Abvers 1. Und Jesus hob an und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um und setzte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig, so geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele irgend ihr findet, ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, und sie fanden sowohl Böse als Gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als aber der König hereinkam, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Um das Gleichnis ein bisschen zu verstehen, ist es wichtig, den Hintergrund zu kennen. Damals war es üblich, dass wenn ein König eine Hochzeit bereitet hat für seinen Sohn, dann hat der König die Kleider gestellt. Der König hat für alle seine Gäste ein Kleid gestellt, und es war auch üblich, dass diese Gäste mit diesen Kleidern gekommen sind zu der Hochzeit. Es war im Prinzip, also es hat keiner gemacht, es ist keiner auf die Idee gekommen, sein eigenes Kleid anzuziehen, auch wenn er das noch so schön findet. Dieses Kleid, was der König gestellt hat, war auch im Prinzip wie ein Ticket für diese Hochzeit. Und es wäre eine Beleidigung für den König gewesen, wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, sein eigenes Kleid anzuziehen. Und nun haben wir hier eine Person, die plötzlich drin ist in dieser Hochzeit, ohne das Kleid des Königs. Und der König wirft diese Person sofort wieder raus. Und für uns heute ist es genauso, wenn Jesus uns seine Gerechtigkeit anbietet, mit der er uns bekleiden möchte, und wir sagen, möchte ich nicht, ich ziehe mich selber an. Ich präsentiere Jesus mein eigenes Kleid, finde ich irgendwie schöner. Das funktioniert nicht. Egal, wie gut wir meinen, uns präsentieren zu können, mit unseren eigenen Werken werden wir nie Gerechtigkeit bei Gott ernten können und nie akzeptiert werden, weil es niemals reichen wird. Im Galaterbrief, da möchte ich einen Vers draus lesen aus Kapitel 2, 21. Im Galaterbrief behandelt Paulus dieses ganze Thema, wo er sagt, Gerechtigkeit ist unmöglich aus Werken zu erlangen. Und dieses ganze Thema behandelt er in diesem Brief. Und in Kapitel 2, 21 kommt er zu einem Fazit, nachdem er einige Dinge dazu erklärt hat. Und das Fazit lautet, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Dann bringt es rein gar nichts. Bei der Errettung dürfen wir in keinster Weise auf unsere Werke vertrauen und auch auf kein einziges Werk. Wir müssen wegschauen von uns, wegschauen von dem, was wir vollbringen, wegschauen von unseren Werken und hinschauen auf Christus und auf sein Werk, das, was er für uns getan hat. Und darauf vertrauen. Ich möchte ein weiteres Beispiel erzählen. Das hat Spurgeon in einer Predigt erzählt. Und er erzählte von einem Künstler, der ein Bild von seiner Stadt malen wollte. Und dieser Künstler hatte gewisse Vorstellungen, wie dieses Bild aussehen sollte. Und er wollte verschiedene Leute auf diesem Bild haben. Und unter anderem sollte ein Straßenkehrer auf dem Bild sein. Und so ist dieser Künstler zu einem Straßenkehrer aus der Stadt gegangen und hat zu ihm gesagt, komm morgen in mein Studio und ich gebe dir Geld dafür, dass ich dich malen darf. Ich möchte, dass du auf meinem Bild bist. Und dieser Straßenkehrer hat sich gefreut, ist am nächsten Tag auch in das Studio gegangen. Er hat sich ganz schön fein rausgeputzt, hat einen super Anzug angezogen, den besten, den er hatte, hat seine Haare frisch gemacht, hat sich gebadet. Und dann kam er dort an und er wurde sofort wieder nach Hause geschickt, weil er nicht so gekommen ist, wie er eingeladen war. Der Künstler hatte einen Straßenkehrer eingeladen und keinen Anzugmenschen. Es ist richtig, wenn wir sagen, dass wir zu Christus kommen können, so wie wir sind. Aber wir sollten bedenken, dass es die einzige Möglichkeit ist, zu Christus zu kommen. Wir können nur so, wie wir sind, zu Christus kommen und nicht anders. Wenn jemand sagt, dass wir durch Werke gerettet sind, würde ich generell erstmal zustimmen und sagen, ja, stimmt, aber nicht durch unsere, sondern nur durch sein Werk, nur durch das Werk oder durch die Werke von unserem Herrn Jesus Christus. Das war die erste Person aus dem ersten Beispiel. Die zweite Person, Herr Lessig, reagiert komplett anders auf dieses Angebot. Sie freut sich über diese Gnade, aber sie hat sie gar nicht verstanden. Herr Gesetzlich möchte das Heil, aber nicht Heiligung. Und sein Problem ist, dass es nicht funktioniert, dass es nicht zu trennen ist. Dazu möchte ich Römer 6, die ersten beiden Verse lesen. In Römer 4 und 5 erklärt Paulus so ungefähr das, was er im Galaterbrief erklärt, dass die Gnade umsonst ist, dass die Gnade ein Geschenk ist, dass die Gerechtigkeit nicht zu erwerben ist, nicht zu erarbeiten ist. Und er sagt sogar, dass je größer die Sünde wird, dass die Gnade dann sogar noch mehr zunimmt. Und nachdem er das Ganze erklärt hat, stellt er eine rhetorische Frage, weil er sich wahrscheinlich denkt, dass manche auf falsche Schlüsse kommen können durch diese Frage oder durch seine Erklärung der Gnade. Und dann schreibt er in den ersten beiden Versen, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Paulus sagt, das funktioniert nicht. Wir könnten ja jetzt meinen, oder jemand könnte auf die Idee kommen, wenn die Gnade umsonst ist, wenn die Gerechtigkeit nicht zu erarbeiten ist, wenn die Gnade noch größer wird, wenn die Sünde umso mehr vorhanden ist, dann können wir die Gnade doch ausnutzen, dann können wir doch umso mehr sündigen. Und Paulus sagt, das funktioniert nicht. Denn wenn wir mit der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch darin leben? In dem weiteren Kapitel und in den weiteren Kapiteln bis 8 erklärt er so einige Dinge und da sagt er, wir bekommen ein neues Leben, was beinhaltet, dass wir den Heiligen Geist bekommen und der ist dafür verantwortlich, in uns zu wirken, in uns Heiligung zu produzieren, uns zum Vater zu bringen, uns ins Gebet zu treiben. Und es funktioniert nicht, dass wir sagen, wir möchten den Heiligen Geist, aber wir möchten nicht Heiligung. Wir wollen die Gnade ausnutzen. Der erste Johannesbrief, den könnt ihr auch einmal aufschlagen, Kapitel 2 als erstes. Der erste Johannesbrief, der behandelt so einige, ziemlich viele Erkennungsmerkmale eines Gläubigen. In diesem Brief sagt er so um die 50 Mal, und hieran wissen wir, dass jemand aus Gott geboren ist, oder er sagt, und hieran wissen wir, dass jemand nicht aus Gott geboren ist. Also ist das ein sehr, sehr guter Brief, um gewisse Dinge zu erkennen, um zu sehen, okay, daran können wir einen gläubigen Menschen erkennen oder noch besser sogar, daran können wir uns selber prüfen, ob wir gläubig sind. Und ich möchte jetzt zwei solche Beispielverse, die es ganz, ganz viele im Johannesbrief gibt, einmal vorlesen. Kapitel 2, 3 und 4, also Vers 3 und 4. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht. Kapitel 3, Vers 6 und 7, ähnlich. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Johannes sagt, ein Gläubiger, der sündigt nicht, und daran können wir erkennen, dass er gläubig ist. Was wir bedenken müssen oder beachten müssen bei diesem Brief, wenn wir den kompletten Brief lesen, dann merken wir das, dass Paulus nicht, wieder Paulus, also es ist Johannes, dass er nicht eine Lupe nimmt und auf einen Moment eines Menschen guckt und ihn danach beurteilt und sagt, oh, der kann jetzt aber nicht wiedergeboren sein, weil er hat ja gesündigt. Er nimmt auch nicht eine Lupe und betrachtet einen kurzen Zeitraum von einem Tag oder einigen Wochen oder Monaten eines Menschen und beurteilt ihn danach. Was Johannes macht, er beurteilt einen Menschen an seinem gesamten Wandel, an seinem gesamten Lebenswandel, an seinem gesamten Lebensstil. Also es geht hier nicht darum zu sagen, ein Mensch muss perfekt sein und wenn er das nicht ist, dann ist er nicht wiedergeboren. Dass Christen sündigen, das weiß ich von mir zu gut. Und dass Christen auch manchmal sehr, sehr oft die gleichen Fehler machen und auch manchmal Zeit brauchen, um diese Dinge zu erkennen, das kenne ich von mir auch nur zu gut. Aber was Johannes hier sagt, es ist nicht möglich, dass jemand wiedergeboren ist und sein Leben bleibt genau gleich. Es ist nicht möglich, dass der Geist ihn nicht immer weiterbringt. Es wird passieren, dass ein Christ sündigt, es wird passieren, dass er fällt. Aber ein Christ wird immer wieder zurückkommen, er wird Buße tun, der Geist wird ihm immer wieder zeigen, es geht voran. Und das ist etwas, woran man jemanden erkennen kann, dass er wiedergeboren ist. Nun, was möchte ich uns mit diesen beiden Personen sagen? Ich möchte uns natürlich nicht ermutigen, wie einer dieser beiden Personen zu sein oder uns irgendetwas von diesen beiden Personen abzugucken. Sowohl nicht Herr Gesetzlich, sowohl als auch nicht Herr Lässig. Ich habe am Anfang bei dem Beispiel von dem Physik, habe ich eine dritte Person erwähnt. Und diese dritte Person hört dieses Angebot, dass sie eine Eins umsonst bekommen kann. Und diese Person freut sich, dass sie dieses Angebot bekommt und sie nimmt das Angebot an und freut sich, endlich Physik aus Spaß studieren zu können, ohne den Druck der Prüfung im Hinterkopf zu haben. Das ist die Art und Weise, wie wir auf das Evangelium reagieren sollten. Und die Frage, die wir uns oder die sich jetzt stellt, ist, wie reagierst du auf das Evangelium? Möchtest du dir deine Gerechtigkeit selbst erarbeiten und dich Gott beweisen? Dann hast du verloren. Möchtest du die Gnade ausnutzen, die der Herr Jesus anbietet? Es funktioniert nicht. Lasst uns 2. Korinther 5, Vers 21 lesen. In diesem Vers ist das Evangelium auf einen Vers komprimiert. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Ist übrigens meine absolute Lieblingsbibelstelle aus der Bibel. Mag ich sehr. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 sagt Paulus, hier ist es Paulus und nicht Johannes, den, der die Sünde nicht kannte, das ist Jesus Christus, hat er, der Vater, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus Christus hat das perfekte Leben gelebt. Im perfekten Gehorsam gegenüber seinem Vater ist er gewandelt, wurde aber letztendlich mit allen Sünden beladen und starb letztendlich am Kreuz einsam und verlassen, weil selbst sein Vater sich von ihm abgewendet hat. Weil sein Vater keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann und auf Jesus lag die Sünde der ganzen Welt. Aber Jesus ist auferstanden und Jesus ist ohne die Sünde auferstanden. Jesus hat die Sünde im Grab gelassen und das, was hier in 2. Korinther 5, Vers 21 beschrieben wird, ist das, was Theologen den großen Austausch nennen. Jesus wurde behandelt wie der letzte Sünder. Jesus wurde behandelt am Kreuz wie ein Vergewaltiger, wie ein Mörder, wie ein Lügner, wie ein Dieb und alles, was man irgendwie da reinpacken könnte. So wurde Jesus behandelt. Und im Austausch dafür, weil Jesus behandelt wurde, wie wir behandelt werden müssten, im Austausch dafür können wir behandelt werden wie der gerechte Sohn Gottes. Nicht, weil wir gerecht gelebt haben, nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir mit seiner Gerechtigkeit bekleidet werden. Und das bietet Jesus uns an, aber nur umsonst. Nur als ein Geschenk. Es ist umsonst und es gibt nur eine logische Reaktion darauf. Und die lesen wir in Römer 12, 1. Das ist die letzte Stelle, die ich jetzt lesen möchte. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Paulus sagt, gebt euch hin, gebt euch Gott hin. Aber er sagt nicht einfach nur, ich ermutige euch, dass ihr euch Gott hingebt, sondern er gibt uns eine Motivation, warum wir das tun sollten. Und diese Motivation lautet, durch die Erbarmungen Gottes. Aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, aufgrund dessen ermutige ich euch, euch hinzugeben. Ihr habt eine Motivation bekommen und ihr habt die beste Motivation bekommen, die es gibt. Und das sollte uns antreiben, unser Leben für Gott zu leben, uns Gott hinzugeben, im Dienst für ihn zu stehen. Das ist das, was uns antreiben sollte und ich glaube, es ist das Einzige, was uns antreiben sollte, nichts anderes. Und ich möchte schließen mit 2 Fragen, die ich jedem Einzelnen mitgeben wollte. Die erste Frage richtet sich in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie an dich, wenn du nicht gläubig bist. Und meine Frage an dich ist, wie reagierst du auf die Botschaft, die Jesus Christus für dich bereithält? Und die zweite Frage ist eher für dich, wenn du schon gläubig bist. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Die beiden Fragen wollte ich uns zum Nachdenken mitgeben und jetzt können wir noch aufstehen und zusammen beten.